Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deinem Energiebooster im Business. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Coach, Mentorin und Soul Business Expertin. Und in diesem Podcast geht es zum einen darum, dass dir Menschen, die vielleicht eine Phase hatten, die nicht ganz so gut im Leben war, dir zeigen, wie sie wieder rausgekommen sind. Und von der anderen Seite interviewe ich Experten zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit, Stress oder anderen spirituellen Themen. In dieser Folge habe ich meine wundervolle Speaker-Agentin Deborah Bichelmeier, die auch Hypno-Coach ist, im Podcast und ich freue mich sehr darüber. Deborah hat eine sehr bewegte und bewegende Geschichte hinter sich. Sie ist schon mit 6 Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Mit ihrer Familie hat hier ein nicht ganz so leichtes Leben gehabt und hatte eine Familie, in der viel Gewalt geherrscht hat und hat immer wieder sowohl in ihrem ursprünglichen Glauben als auch im christlichen Glauben Halt gefunden, hat aber vor allem in sich ihre spirituelle Verbundenheit, ihre Spiritualität gefunden. Und die hat sie auch viele, viele Jahre in ihrem Leben durch viele Herausforderungen getragen. Ich habe dieses Gespräch geliebt, weil es einfach zum einen wunderbar ist, mit ihr zu reden, ihre Story aber auch wirklich sehr, sehr spannend und bewegend ist. Und zum anderen sie natürlich meine Agentin ist und auch mit ihr gründe ich jetzt bald ein Unternehmen, eine spirituelle Community, die Spiritualität und Wirtschaft verbindet. Aber dazu auch mehr noch im Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn weiterempfiehlt, mir gerne Themen schickt, über die ihr gerne Interviews haben möchtet. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr weitere Folgen hört. Und ich freue mich, dass ihr eure Zeit mir schenkt. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück. Ich habe ja Deborah Bichelmeier, meine wunderbare Agentin, schon vorgestellt im Intro. Und jetzt freue ich mich, dass du da bist. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und das Thema ist ja, finde die Kraft in dir. Und du hast eine sehr bewegte Vergangenheit und Geschichte. Stell dich doch mal vor und dann steigen wir in deine Story ein.
Hallo, liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich war ich nicht immer Agentin oder Hypno-Coach und auch nicht als selbstständige Frau unterwegs, geschweige denn, dass ich mir jemals vorgestellt habe, dass ich so weit kommen könnte. Und meine Geschichte, meine persönliche Geschichte beginnt im Iran. Ich bin tatsächlich halbe Perserin, sagt man. Mein Vater war Perser. Ja, die ersten 5 Jahre meines Lebens habe ich in Teheran gelebt und habe da auch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben etwas mit Spiritualität zu tun gehabt.
Und was war das?
Mein Großvater väterlicherseits hat immer regelmäßig gegen Richtung Mekka gebetet. Und das war so das erste Mal, dass ich im Alter von 2, 3 Jahren ihn gefragt habe, zu wem betest du? Und dann sagte er zu mir damals, ich bete zu Allah. Naja, gut, als Kind kenne ich Allah, kann ich mitmachen. Ich wollte da jetzt einfach mitmachen, hat er mir nicht erlaubt. Da kam dann tatsächlich die erste Frage auf, ist Allah vielleicht jemand, der keine Kinder mag? Und dann aber haben sich immer mehr Fragen in mir entwickelt. Also ohne, dass ich mit irgendjemandem darüber gesprochen habe. Ich habe in Teheran auf den Dächern schlafen können, auf dem Dach. Das macht man in Teheran, wenn Sommer ist und es sehr heiß ist. Die haben alle Flachdächer. Und dann habe ich die Sterne beobachtet und habe mir überlegt, sitzt er da vielleicht auf einem dieser Sterne, schaut da runter. Und meine Großmutter hat gemerkt in Teheran, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und sie wollte einmal nach Mekka reisen. Im Nachhinein habe ich erfahren, das war aufgrund einer schweren Erkrankung. Und dann hat sie mich mitgenommen.
Ach, wie schön, ja.
Und diese Reise ist mir immer noch sehr im Kopf, weil es eine außergewöhnliche Reise war. Also wir fuhren mit dem Zug. Es war eine sehr lange Anreise und als wir dort ankamen, waren ganz viele Frauen dort. Also ich war eine der wenigen Kinder und alle Frauen waren vermummt von oben bis unten. Und der Wärter, anders kann ich ihn gar nicht nennen, oder derjenige, der den Zutritt erlaubte, der sagte damals sogar zu mir, ich müsste mich vermummen. Meine Großmutter war wahnsinnig sauer, weil ich unter 12 war. Normalerweise vermummen sich die Mädchen erst so im Alter von 12. Und hat dann noch so einen alten Schal rausgekramt und der ist mir hinten auf dem Boden gelegen, weil ich einfach viel zu klein für das alles war. Und das Erste, was ich sah, waren tatsächlich Bilder von Märtyrern und von Terroristen, die Menschen umgebracht haben. Und damals kam tatsächlich die erste Frage auf, ist es gewollt von Allah, dass Menschen gewalttätig werden? Also entweder als Märtyrer oder als Terrorist oder was auch immer, also die Worte Märtyrer, Terrorist kannte ich nicht, aber einfach die Menschen, die da waren, die haben sich umgebracht. Und das war die erste Frage, die sich bei mir prägend gesetzt hat. Ist der Glaube mit Gewalt verbunden? Muss man gewalttätig sein, um zu glauben?
Krasse Frage.
Ja.
Oh, ja. Und konntest du denn überhaupt jemanden, also hattest du jemanden, den du fragen konntest? Also durftest du das irgendwie überhaupt fragen, offen?
Tatsächlich habe ich mit meiner Großmutter ganz kurz darüber gesprochen, aber die sagte dann, das war relativ kurz, ja, er hat sich geopfert für den Glauben, derjenige. Naja, okay, die Frage blieb offen, bis ich dann nach Deutschland kam oder eher nach Deutschland importiert worden bin mit ungefähr 6 Jahren. Und da kam ich auch direkt in die Schule. Und in der Schule habe ich in Bayern, das allererste, was ich gesehen habe, war ein Kreuz von einem Mann, der gekreuzigt worden ist. Also wir wissen, wovon ich spreche, Jesus am Kreuz. Und das sah ja wirklich ganz schrecklich aus für mich. Und ich habe gefragt, wer ist das? Kannte ich nicht. Niemand hatte mit mir über den deutschen Glauben gesprochen. Ja, das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes. Und schon wieder war da Brutalität und Gewalt enthalten. Und das war wirklich interessant, denn die Frage, muss man sich für den Glauben opfern, war wieder präsent. Und ich hatte aber das Glück, dass damals, als ich in der Schule war, es keinen Ethikunterricht gab. Das heißt, ich musste wählen zwischen evangelisch und katholisch. Und da meine beste Freundin evangelische war, bin ich in den evangelischen, nein, andersrum, in den katholischen. Sie war katholisch, Bayern. Bayern ist ja katholisch. Ist sie in den katholischen Unterricht gegangen und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal in den katholischen Unterricht. Und da habe ich dann immer wieder mal mitgehört, was für Geschichten erzählt worden sind. Und ich fand die Bibel super spannend. Also, soweit ich lesen konnte, habe ich die Bibel verschlungen. Das fand ich.
Das habe ich bis heute nicht.
Und ich gebe zu, ich habe es heimlich gemacht. Weil irgendwie meine Schwester, als sie das erste Mal gesehen hat, dass ich mit der Bibel in der Hand rumlaufe, die hat schon komisch geschaut und mir gedacht, okay, gut, jetzt mache ich das heimlich. Meine Eltern haben immer geglaubt, ich lese nicht gern, aber die Bibel habe ich gelesen. Und da waren ganz faszinierende Geschichten und auch die Geschichten vom Pfarrer waren faszinierend, bis er dann aber, als ich eine unangenehme Frage gestellt habe, mich aus dem katholischen Unterricht entfernt hat.
Was war denn das für eine Frage?
Die Frage war eindeutig, ganz klar, warum muss man denn beichten und was hat das denn mit der Kirche zu tun? Weil ich kannte es ja nicht.
Naja, aber es ist jetzt auch so eine schlimme Frage nicht, oder?
Naja, für ihn wahrscheinlich schon, weil ich wahrscheinlich die anderen Kinder irgendwie aufgehetzt habe. Ne? Da war eine kleine Revoluzzerin in mir unterwegs. Und
Bis heute?
genau. Und dann sagte meine Rektorin am nächsten Tag, ich darf nicht mehr in den katholischen Unterricht. Ich muss in den evangelischen.
Muss man
Und
nicht beichten? Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Muss man im Evangelischen nicht beichten?
nein, bei den Evangelischen
Gut.
muss man nicht beichten.
Das hat mich leider noch nie so richtig.
Ja, also tatsächlich, und bei den Evangelischen kniest du auch in der Kirche nicht so oft wie bei den Katholiken, geschweige denn überhaupt. Also die Evangelischen knien gar nicht. Und die Lehrerin war super, super nett und hat wirklich auf jede Frage ist sie von mir eingegangen. Und das war natürlich für mich ein Türöffner zu dem Glauben, zu dem deutschen Glauben. Und trotzdem habe ich dann angefangen, mir meine eigene Spiritualität zu stricken, würde ich das sagen. Ich habe das genommen, was sich für mich passend und gut angefühlt hat. Und habe dann auch irgendwann gesagt, also ich glaube nicht, dass Gott Gewalt mag. Obwohl ich selbst damals in Deutschland in einer gewaltvollen Familie dann war. Aber ich glaube, Gott beschützt mich eher.
Ja, sehr schön. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, weil der Titel heißt ja von dieser Folge irgendwie finde die Kraft in dir, dass du eben durch all deine Neugier, ja, also zum einen eine eigene Spiritualität, sage ich mal, gebaut hast, gesucht hast und zum anderen, du aber auch wirklich keine so, also ich meine natürlich überhaupt, ne, in so einem jungen Alter im anderen Land aufwachsen zu müssen, ist schon mal nicht so einfach, aber eben auch in der Familie nicht so hattest. Wie ging es denn dann weiter? Also, wie hast du denn die Kraft gefunden, da, sage ich mal, einigermaßen gut durchzukommen? Und ja, wie ist es denn dann weitergegangen?
Also tatsächlich war die Gewalt echt ziemlich alltäglich. Ja, mein Stiefvater war ursprünglich in Teheran ein sehr hoch anerkannter Künstler, musste aufgrund der Revolution in Teheran fliehen und kam nach Deutschland und ist hier quasi auf null
Ja.
runterreduziert worden.
Ja,
In der
schrecklich.
deutschen Künstlerszene hat man ihn nicht anerkannt. Da war Migration eine ganz andere Hausnummer. Da haben die gesagt, na, wir müssen uns erstmal um die deutschen Künstler kümmern. Die brauchen mehr Unterstützung wie irgendwelche ausländischen Künstler. Und dann hat er natürlich zu Alkohol gegriffen. Ja.
Ja.
Und wenn er getrunken hat, wurde er gewalttätig. Und meine Eltern fingen
Kenne
dann
ich
auch
gut.
an, sich öfters zu streiten. Meine Mutter hat die Rolle des Ernährers übernommen. Sie hatte Vollzeitjob. Und wenn wir Kinder nach Hause gekommen sind, wussten wir nicht, ist er betrunken?
Ja, ich kenne das so gut, ne? Wie ist jetzt gerade heute die Stimmung? Hatte ich auch immer.
Genau.
Und zwar ging es immer in der Nacht los. Und dann habe ich schon immer so den ganzen Tag so, man hat dann immer diese Antennen, ne? Wie ist es jetzt gerade heute? Wird die Nacht wieder schlimm? Wird die nicht schlimm? Wie ist jetzt gerade die Stimmung? Ja, oh, ich kenne das so gut.
Genau. Und bei uns war es jetzt nicht irgendwie auf nachts, bei uns war es halt entweder tags, mittags. Die Gewalt kam meistens mittags,
Oh, okay.
Nachmittag gegenüber uns Kindern, während meine Mutter im Büro war. Die hat kaum was davon mitbekommen.
Ah, okay. Oh,
Und die
krass.
hat uns auch nicht geglaubt. Also, das war also ganz, ganz schreckliche Zeit. Und wenn er dann gewalttätig geworden ist, habe ich mich meistens im Klo eingesperrt und habe da gebetet. Habe da zu Gott gebetet, dass er mich unterstützt, mir hilft. An manchen Tagen bin ich rausgelaufen in die Natur und bin dann in eine Kirche gegangen, die es bei uns im Ort gegeben hat, und habe in der Kirche Schutz gesucht. Und irgendwann einmal fing die Kirche an, Öffnungszeiten einzuführen. Und das war für mich eine Katastrophe. Im ersten Moment. Aber dann bin ich in die Natur gegangen und habe gesagt, okay, Gott ist doch überall. Ja, der überall sein Zuhause, hört mich ja auch auf dem Klo zu Hause. Und dann bin ich in die Natur, da war ich weit weg. Und das hat mir Stabilität und Halt gegeben. Einfach die Kommunikation auch mit ihm. Und zu wissen, dass er seine schützende Hand über mich hält.
Was ist so schrecklich irgendwie? Jetzt habe ich echt so ein Flashback. Ich frage mich halt irgendwie, warum Nachbarn, das habe ich mich so oft bei uns gefragt, irgendwie, wie das über Jahre, also wie gesagt, bei uns war es halt in der Nacht irgendwie viel. Und es war ja auch für die Nachbarn laut. Ich weiß nicht, wie das irgendwie passieren konnte, dass da keiner eingreift, ne? Und
Das Thema kenne ich absolut gerne. Wir haben in einem Reihenhaus gewohnt. Wir hatten links und rechts Nachbarn. Die Wände waren so dünn, dass ich jedes Mal sogar die Nachbarn beim Streiten
ja.
hören konnte, wenn die auch nur leise gestritten haben. Aber das war wahrscheinlich so irgendwie dieser Glaube, naja, okay, das sind ja so Halbherser, die reden ja eh mal laut. Klar, wenn mein Stiefvater mit jemandem aus Persien telefoniert hat, muss ich jetzt wirklich lachen. Der hat in den Hörer reingerufen, da haben wir noch Scherze gemacht, ob er denn glaubt, dass er bis nach Persien schreien muss. Und vielleicht haben die angenommen, dass das normal sei in dieser Familie. Oder aber, was hat natürlich auch viele Familien haben, das Thema, wir halten uns
Ja,
raus. Wir
genau,
wissen
wir halten
nicht,
uns raus, ist das, denke ich mal, eher, weil bei dir kann ich das jetzt noch als Geschichte nachvollziehen und auch, ne, und sagen, ja, so kann es sein, aber ich finde halt so mitten in der Nacht, wenn auch Sachen fliegen oder die Türen aufgetreten werden, ist das schon, finde ich, eine andere Sache.
absolut, Jana, bin ich voll bei dir. Ich denke es mir auch manchmal, wenn ich Nachrichten höre, dass Kinder erwürgt oder erschossen oder erschlagen worden sind, da frage ich mich, haben denn die Nachbarn nichts vorher mitbekommen? Weil das ist ja nichts, was so einfach per Schnipp passiert. Es ist ja eine Eskalation. Wir haben es ja auch selber erlebt. Es fängt klein an und eskaliert immer mehr, immer
Ja,
mehr.
absolut, absolut.
Und ich habe selber hier, als ich in meine Wohnung hier eingezogen bin, ganz vor ein paar Jahren noch eine Nachbarin unter uns gehabt mit einem jungen Sohn, alleinerziehend. Und da gab es auch immer wieder Streit. Und tatsächlich habe ich zu diesem Zeitpunkt zum Hörer gegriffen.
Ja, ich hatte das mal irgendwie auch gegenüber in so einer Wohnsiedlung. Ich habe da sogar selber angeklingelt und so mit denen geredet. Aber ja, gut, weiß man dann auch nicht irgendwie, was das dann bringt. Aber es ist schon, ja, auf jeden Fall schon meine Bitte und ein Aufruf an euch, wenn ihr Lautstärke oder wenn ihr mitbekommt, dass Kinder einfach nicht gut behandelt werden, vielleicht einfach den Mut zusammenzunehmen und beim Jugendamt anzurufen.
Ja.
Weil das wird
Oder bei der
noch.
Polizei
Ja,
erstmal.
oder ja. Ja, genau. Das geht dann schneller. Weil Jugendamt, das dauert, glaube ich, auch heutzutage noch wirklich sehr, sehr
Es dauert Wochen,
lange.
Wochen bis Monate. Ja,
Ja, genau.
also im ersten Moment bitte bei
Ja,
der Polizei
genau.
anrufen.
Okay, aus uns beiden ist ja was geworden. Wie ging es denn jetzt dann weiter? Also, genau, wie ging denn dann deine Story weiter? Also.
Ja, tatsächlich war mein Glaube immer meine Stütze und hat mich immer begleitet. Und mit ungefähr 14 Jahren durfte ich mit meiner Schulklasse auf Exerzitien, ich weiß gar nicht, gibt es sowas überhaupt noch? Und da sind wir in ein Kloster gegangen für ein paar Tage. Und ich durfte da ausnahmsweise mit, weil das auch nicht so viel gekostet hat, weil Geld war ja immer knapp bei uns zu Hause. Und dann fing damals der Mönch an, und mit uns eine Fantasiereise zu machen.
Wie schön.
Alle anderen haben gelächelt und haben gelacht und gekichert, und ich lag da und ich hatte da dieses Bild im Kopf, und ich habe gemerkt, boah, das gibt mir noch mehr Stärke, das gibt mir ganz viel, und ich habe diese Übung mit nach Hause genommen. Habe mit meinem Glauben und mit dieser Fantasiereise die weiteren 4 Jahre zu Hause super, sage ich mal, überlebt. War immer stabil, war immer geschützt, also hat mich geschützt gefühlt. in Krisenzeiten und bin dann raus. Und als ich dann ausgezogen war, habe ich aber trotzdem den Glauben immer dabei gehabt. Ne? Krisen hat man ja auch so, Liebesthemen, Liebeskummer, ja, Kummer mit Freunden, Ärger, Mobbing am Arbeitsplatz hatte ich auch. Da gab es immer wieder neue Krisen, Herausforderungen. Ich bin in eine Privatbank reingekommen. Ich sollte eine Wertpapierabteilung aufbauen und die Mitarbeitenden standen wie eine Mauer mir gegenüber und sagten, wir halten nichts von Wertpapieren. Ne? Jetzt bist du da als Einzelkämpferin mit Anfang 20 und darfst da etwas aufbauen, wo 90% der Mitarbeitenden dagegen sind. Ja, das ist geil. Ohne meinen Glauben, ohne die regelmäßigen Fantasiereisen hätte ich gar nicht diese Stabilität gehabt.
Spannend.
Ja, und dann habe ich mich einfach weiterentwickelt und weiterentwickelt, allerdings in eine andere Richtung, in Richtung Karriere. Ich habe immer nach Anerkennung gesucht, danach gesucht, gesehen zu werden, wurde auch Führungskraft bei einem großen Modeunternehmen. Hatte Verantwortung über einige 100 Millionen Warenlieferungen, habe dann Betrugsprävention gemacht, alles Mögliche. Und ich hatte immer wieder meine Fantasiereise und meinen Glauben immer bei mir. Weil das, was ich gemacht habe, im Nachhinein sagen mir viele, wow, wie hast du das geschafft? Aber für mich war das
Das
Normalität.
wusste ich noch nicht mal. Darüber muss ich noch mal, ich muss mal deinen Lebenslauf lesen. Den habe ich noch nicht, obwohl wir tagtäglich in Kontakt stehen. Ja, spannend, ja.
Und habe noch im Abendstudium BWL studiert und trotzdem eine 45 Stunden
Arbeitszeit.
Wochenarbeit gehabt. Ja. Ich habe gepowert. Und da war aber dann, irgendwann habe ich geheiratet und habe tatsächlich ab dem 7. Jahr Eheprobleme gehabt, ne? Das verflixte 7. Jahr. Und habe mich getrennt und dann fing mein Scheidungskrieg an und der Krieg mit der Familie und Freunde, die sich getrennt haben. Also das war eine totale Katastrophe. Und da habe ich etwas vergessen. Da habe ich meine Anbindung zu Gott vergessen und da habe ich meine Fantasiereisen vergessen. Habe ich nicht mehr gemacht. Und dann bin ich in den Burnout gerauscht.
Ja, und da sind
Hat
wir jetzt so beim Thema, ich ja jetzt oft im Podcast schon hatte. Also, dass da halt jetzt eine Stelle in deinem Leben war, wo es dann leider nicht mehr weiterging. Also auch nicht, ne?
Genau. Und es hat tatsächlich 3 Jahre gedauert. Ich habe ja 3 Jahre immer noch gepowert, gemacht, getan. Scheidungskrieg. Also es war ein regelrechter Russenkrieg auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Familie, die meinte, ich sollte doch bitte mein Kind als Werkzeug gegen diesen Scheidungskrieg verwenden,
Boah,
was
machen
ich
leider
absolut
viele Frauen,
nicht wollte. Es war eine Katastrophe für mich, weil ich das selber erlebt habe, wie es ist, wenn sich Eltern trennen. Und ich wollte das nicht. Mein Kind hatte nichts mit der Trennung zu tun.
ja, absolut, sicht
Es
genau.
sollte
Ich kenne das
Vater und
sehr,
Mutter.
ja. Ich habe das schon oft mitbekommen, irgendwie, dass das
Genau.
gerne von Frauen eingesetzt wird, ja.
Und da bin ich gestruggelt. Wobei, so nach 3 Jahren ungefähr, kamen plötzlich die Träume wieder von Gott. Und dann dachte ich, oh mein Gott, er ist ja da. Es war so kurz vor der Scheidung und es gab tatsächlich einen Moment in meinem Leben, da habe ich echt überlegt gehabt, mich vor die S-Bahn zu werfen. Ich bin raus aus einem Gespräch mit den Anwälten, mit meinem Ex-Mann und es war einfach too much für mich. Und ich stand an dieser S-Bahn und dachte, spring, dann hast du es hinter dir. Dann ist es rum ums Eck. Und plötzlich fiel mir ein Satz des katholischen Pfarrers ein, der mich ja rausgeworfen hatte. Suizid ist eine Todsünde. Und da kam dieser Glaube wieder hoch. Ich will
Wieso war
keine
er dann
Todsünde.
auch noch so was gut? Ja.
Und dann bin ich nach Hause und habe Radio angemacht, damit ich die Gedanken nicht mehr höre und habe mir noch gedacht, lieber Gott, warum ist das so schwer? Ich kann nicht mehr.
Lass uns bitte ganz kurz an der Stelle eine Pause machen, weil ich hatte das jetzt schon öfters im Podcast. Ich möchte euch sagen, wenn ihr euch so ähnlich fühlt wie Deborah, das ist mir ganz, ganz wichtig, dann lasst euch bitte helfen, bevor ihr irgendetwas tut, was ihr nicht rückgängig machen könnt. Es gibt ganz viele Stellen, wo ihr euch dran wenden könnt, zum Notfall sogar euren Hausarzt. Es gibt aber auch telefonische Möglichkeiten. Das.
Ja, also da kannst du ja auch noch mal in den Text noch mal die Nummer einblenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich stand eben in der Küche. Ich war durch und durch verfroren und ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich mir eine Gemüsesuppe. Habe das Radio angehabt und plötzlich, während ich frage, warum ist das so schwer, kam ein Song und der Text übersetzt war: Ich habe dir, es gibt nicht, es gibt sowohl sonnige als auch regnerische Tage. Ja? Und ich habe in dem Augenblick gedacht, so, hä? Was läuft jetzt?
Ja, so oftmals über Musik, ne? Oder wenn man irgendwo ein Werbeplakat oder so liest, dann denkt man sich so, oh, ja, okay.
Und dann habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich sehr gerne gelesen habe und auch immer wieder weiterempfehle von Habi Kerkelin. Ich bin dann mal weg. Und er hatte auch so diese Botschaften, ne? Und ich habe dann gedacht, okay, gut, Gott kommuniziert jetzt mit mir mit dem Song im Radio. Und das hat mir wieder Halt gegeben.
Ja.
Also die Spiritualität, Gott war wieder da. In dem Moment, wo es mir am schlechtesten ging, war er wieder da. Und dann ein paar Wochen später habe ich einen Traum gehabt und hatte geträumt, dass ich heiraten wollte. Und um zu heiraten, war es wichtig, mich taufen zu lassen, denn ich war gebürtige Iranerin, da ist man von Geburt an Schiitin. Und zum Heiraten musste ich mich taufen lassen und habe mich tatsächlich in diesem Traum taufen lassen und war so glücklich und habe gesagt, so jetzt brauche ich nicht mehr heiraten. Ja, und das war dann so der Moment, wo mein Glaube wieder da war. Und ich dann aber auch angefangen habe zu sehen, ich muss mir Hilfe suchen, war aber noch nicht bereit wegzugehen, hatte eine tolle Ärztin und dann war aber trotzdem kamen Panikattacken auf mich zu, weil ich wieder im Büro viel zu tun hatte. Und dann war ich in Reha. Die Reha war dann für mich ein Game Changer.
Und da hast du dann, genau, wir müssen ein bisschen zusammenfassen, sonst wir sind ja morgen früh wieder.
Geschichte, ja, ich weiß.
Ich habe ja zum Glück irgendwie immer wieder die Möglichkeit, in diese Geschichte einzusteigen. Aber genau, lass uns mal gucken. Also du hast dann wahrscheinlich in der Reha, ne, Game Changer, du hast dann wahrscheinlich deinen Job gekündigt, nehme ich jetzt mal an.
Nicht direkt in der Reha, aber danach. In der Reha passierte nämlich etwas. Die Leute haben mich immer um Rat gefragt, was sie tun sollten.
Genau, das war auch immer in meinem Leben so, deswegen bin ich auf die tolle Idee gekommen, Coach zu werden.
Genau. Also, das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, wieso ich immer? Und eine hatte sich kurz nach ihrer Reha, die war vor mir dran, fertig, hat sich dann per Nachricht bei mir noch auf dem Handy bedankt und hat gesagt, ich habe jetzt meine Vision und Mission gewonnen. Also, okay.
Super, alles umsonst. Rechnung kommt.
Und dann bin ich raus und habe gesagt, ich mag nicht mehr das machen, was ich mache. Und habe dann neue Wege gesucht und habe mich tatsächlich ausbilden lassen zum Coach für Stressmanagement und Burnout-Prävention. Habe eine Ausbildung gemacht zur Hypnose-Coach. Mache auch Hypnose und biete ich an. Ich mache Rückführungen. Und habe dann bei einer anderen Weiterbildung, wo es um Sichtbarkeit ging, ganz viele tolle Leute gesehen und kennengelernt. die, wo ich auch immer gesagt habe, boah, ich sehe da voll das Potenzial von dir darin und darin und habe sofort gesehen, was deren Vision ist. Und die Leute waren da total so perplex, so, wieso siehst du das, ja? Bei einer anderen Ausbildung hatte ich eine mir gegenüber Schaue durchlaufen, dann sage ich zu ihr, du bist eine geborene Schamanin, du hast Fähigkeiten und du arbeitest viel mit Pflanzen. Ich kannte die nicht, ja? Und schaut die mich an, sagt sie zu mir, du bist die Einzige, die das alles sieht. Und ich wurde jetzt schon dreimal berufen, zu Schamanin zu werden, aber ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nicht willst, hast du das Problem im nächsten Leben. Du musst das, das ist deine Berufung. Ja, das habe ich so stark gespürt. Und dann habe ich angefangen, meine Agentur und meine Akademie zu gründen.
Genau, erzähl doch mal davon ein bisschen.
Tatsächlich habe ich eine Heldenagentur und eine Heldenakademie. Die Heldenakademie, die heißt auch die Heldenakademie, wohlgemerkt, bietet zum Beispiel einmal Angebote, Coaching, Beratung mit mir oder Hypnose mit mir, aber auch Weiterbildungsmaßnahmen, Coaching, Beratungen mit anderen Experten und Expertinnen, die ich persönlich auch kenne, wie zum Beispiel mit dir. Jana.
Ja,
Und
genau, und nicht zu vergessen. Ich glaube,
genau.
ich hatte ja vorhin gesagt, dass du meine Agentin bist, ne? Also sage ich jetzt und so auch nochmal im Intro. Ja.
Und ich habe die Heldenakademie deswegen gegründet, weil ich gesagt habe, es soll niemanden, der so lost ist wie ich damals, so lange googeln und suchen müssen, weil du wirst ja nicht fündig. Und tatsächlich hatte ich auch auf meinem Weg Menschen, die haben mich verdammt viel Geld gekostet und mir gar nichts gebracht, so
Ja, da haben wir ja eine ähnliche Story. Ja.
einfach nur Geld abgezockt haben, und das möchte ich nicht. Und ich möchte den Menschen eine Begleitung bieten und mache immer ein Erstgespräch, immer selber, weil wenn ich sehe, dass der oder diejenige noch einen anderen Schritt vorher machen sollte und ich habe keinen Experten oder Expertin dazu, gebe ich das auch zu. Dann sage ich das auch.
Ja.
Und das ist nämlich ganz wichtig, eine Begleitung zu bieten, die auch noch nachhaltig ist. Das heißt, auch wenn jemand bei mir ist und mit mir zum Beispiel eine Hypnose macht, hat er das nächste Level und dann geht es an den anderen Experten weiter. Nicht unbedingt sofort, aber nach einer bestimmten Zeit. Denn jeder hat sein eigenes Tempo. Ich war sehr schnell, das muss ich zugeben.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, weil bei anderen Interviews dauert immer so dieses Raus dann länger, aber bei dir scheint es dann ja irgendwie wirklich durch die Reha, ne, danach irgendwie die Kündigung und so weiter irgendwie ziemlich schnell gewesen
Ja,
zu sein. Ja.
genau. Ich habe aber auch Fehler gemacht. Also sage ich auch ganz klar, ich habe Fehler gemacht und die sollten andere eben nicht machen müssen.
Ja.
Und es gibt auch zum Beispiel Förderungen für Gründer und Gründerinnen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Ich meine, ganz ehrlich, kein Staat verteilt Flyer und Zettel. Hey, willst du gründen? Wir
Naja,
finanzieren
eigentlich
dir
schon,
was.
nur die müsste man natürlich auch finden. Also es gibt ja schon so Gründungsveranstaltungen, jetzt zum Beispiel von der Arbeitsagentur, regelmäßig übrigens in Köln, gibt es einmal im Monat, online sogar. Genau,
Ja, aber
Speedy
nur
gibt es zum
für die
Beispiel ja auch.
Arbeitslosen.
Was?
Aber nur für die Arbeitslosen,
Nee,
Jana.
zum Beispiel, also ich biete ja jetzt auch, ne, das Kompass-Programm an, kann ich jetzt hier schon mal bewerben. Es ist jetzt, das ist natürlich jetzt nicht für Gründerinnen, sondern das ist für Unternehmerinnen, die schon 2 Jahre dabei sind und mindestens 51% von ihrem, also das, was sie verdienen, leben können. Aber es wird zu 90% gefördert. Also, ne, ich biete ja so Soul-Business-Coaching an, also da mache ich jetzt mal eine kleine Werbepause für mich. Und es gibt natürlich auch andere Programme wie von der BAFA oder so, ne, wo auch Gründer oder es gibt auch Gründungscoaching, das gibt es
Ja,
schon. Arbeitsagentur.
natürlich nur wissen das die wenigsten, ja? Das
Ja, gut.
heißt, Google, klar, Google ist mein Freund, sage ich
Könnte
jetzt.
googeln.
Aber ganz ehrlich, wer sucht denn nach Förderungen? Das wird dir ja weder in der Schule beigebracht, noch in
Ja,
einem
das stimmt,
Studium,
das
noch
stimmt.
sonst
Also es
wo.
gibt auch, ich arbeite ja oder habe ja viel für mittelständische Unternehmen gearbeitet im Bereich Digitalisierung. Da gibt es übrigens, und da
Auch
ganz liebe
Förderungen.
Grüße nach zu Bettina, meiner früheren Chefin. Da gibt es zum Beispiel die Mittelstand Digitalzentren, wo man im Bereich Digitalisierung ganz toll unterstützt wird. Genau,
Ja,
das muss ich auch mal loben.
und das ist jetzt auch zum Beispiel etwas, was ich ja auch tue. Ich spüre da auch rein und das ist eben diese Superkraft, die ich habe. Und ich sage, jeder hat eine Superkraft, ja. Es wichtig ist einfach, diese Superkraft zu finden. Die Frage ist, wie finde ich es? Da gibt es unterschiedliche Tools, ja. Da gibt es Human Design, da gibt
Genau,
es,
die mache ich jetzt gleich bald.
ja.
Bald gibt es ja.
Da gibt es aber auch zum Beispiel Akasha-Reading machst du ja auch. Oder Rückführungen, was ich mache, ja. Über meine Rückführung habe ich erfahren, was meine Mission ist. Meine Mission in dieser Welt ist Aufklärung, was ich jetzt auch mache, und eine Veränderung in der Gesellschaft mit euch zu bewirken, weil das, wie es jetzt gerade ist, so kann es einfach nicht weitergehen.
Ja.
Da, wir waren seit Jahrzehnten mit Vollkaracho gegen die Wand. Jeder sieht es, aber keiner tut was dagegen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, etwas dagegen zu tun. Ah, jetzt kommt wieder meine
Ja, genau,
Revolutionärin.
da kommt die kleine Revolutionerin durch.
Ja, aber jetzt ist die Zeit, die
Ja,
gemeinsame
absolut.
Power, die gemeinsame Kraft aufzunehmen, sie zu bündeln und dich dafür bereit zu machen.
Ja, absolut. Also wir sagen ja auch, also wir sind ja auch schon, also wir warten nicht mehr auf die neue Zeit. Die neue Zeit bei uns Spirituellen hat die halt schon länger angefangen, zum Glück. Und auch ich denke mal, im Mainstream ist angekommen, dass gewisse Systeme, Methoden, Taktiken nicht mehr funktionieren. Das ist bestimmt mittlerweile jedem aufgefallen. Und da gehört es einfach, sich neue ja, Herangehensweisen ja, ra ne, rauszusuchen, zu wählen, zu entscheiden. Und vor allem, denke ich mal, ist das Wichtigste wirklich, ja, mit sich in Verbindung zu gehen. Ich denke mal, das ist der Schlüssel, wirklich
Genau.
in Verbindung mit sich und eben auch vielleicht mit Energien oder wie man das auch nennen möchte. Es kann Allah sein oder es kann für uns Gott sein, es kann Jesus sein, wie auch immer. Ne, Engel, wie auch immer, Natur, es ist für jeden was anderes. Und das ist auch für, es ist völlig okay, dass es für jeden was anderes ist. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich anzubinden, sich selbst zu spüren. Ja.
Gut. Und das kann ja, es muss nicht nur eins sein, ja, es kann alles sein und die Energie, es kann ganz viel sein. Wir sind ja vielseitig.
Ja, absolut, finde ich
Genau
gut.
darum geht es ja. Also wir sind ganzheitlich und wir haben nicht einfach nur den Körper, das Gehirn und die Blutbahnen. Wir sind ganzheitlich. Wir haben ganz viel Energie schon alleine, wenn wir jemanden sehen, der ein wahnsinniges Charisma hat. Das ist seine Energie, das ist seine positive Aura. Und das spüren wir doch. Und wenn wir etwas spüren und wenn wir etwas sehen, warum sollte es das nicht geben? Ja,
Ja,
und darum geht es einfach auch in meiner Arbeit, die Menschen da zu begleiten, sanft oder auch schnell, je nachdem, welches Tempo hat, ja, zu begleiten, an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, komm, wo bist du jetzt?
aber eben vor allem in sich reinzuspüren und es wirklich individuell zu machen. Weil ich denke,
Genau.
die ganzen Schablonen, die wir haben, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich, die haben halt ausgedient. Es geht jetzt wirklich darum, sich wieder zu spüren, aber auch in Zusammenhang, genau. Und da haben wir beide zum Beispiel auch was ganz Tolles kreiert. Und da können wir jetzt nochmal den Werbeblock einstellen, zum Beispiel. Also wir haben halt, also es ist vor allem, es ist Deborahs Idee, die Spiritual Power Community gegründet oder sie sind gerade dabei. Also wir haben auch einen Podcast, der heißt Spiritual Power. Und da schaffen wir zum Beispiel eine Verbindung zwischen Spiritualität und Wirtschaft. Das heißt, zwei Bereiche, die man vielleicht ursprünglich gar nicht so zusammen gesehen hat. Wir aber zum Beispiel merken, dass zum Beispiel, wenn erfolgreiche Unternehmer da sind, die, also die wirklich erfolgreich sind, da ist zum Beispiel oft zu spüren, dass sie diese Klarheit in sich haben. Sie können Entscheidungen aufgrund eines sehr guten Bauchgefühls treffen. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine spirituelle Anbindung. Von mir aus auch gerne, ohne dass sie jemals ein Buch gelesen haben, meditiert haben oder mit irgendeinem Guru zusammengearbeitet haben. Es gibt natürlich auch Menschen, die so sind. Und eigentlich geht es um nichts anderes.
Ja. Und in der Community bieten wir euch ein gewisses Portfolio an. Es ist wie ein Buffet, ja. Ihr zahlt einmalig und könnt von diesem Buffet nehmen, so viel ihr wollt und was ihr wollt. Und
Möchtest du noch mal kurz
das.
sagen, was wir angeboten haben?
Lass uns das beim nächsten Podcast von Spiritual Power erzählen.
Ja, aber trotzdem. Also, wir haben dann Impulsvorträge-Workshops und eben auch noch andere Formate. Ich will nur sagen, das ist halt wirklich sehr inhaltsvoll. Genau. Dann lassen wir es an der Stelle. Genau. Ihr könnt in den anderen Podcast Spiritual Power. Man merke, dass in beiden Podcasts Power drin ist. Genau. Ja, ich freue mich, dass du da warst fürs Ende. Was ist denn so dein Tipp im Alltag, damit man in seine Kraft kommt?
Ja, tatsächlich ist mein Tipp, nehmt euch jeden Tag mindestens 30 Minuten Auszeit. Ihr könnt die auch verteilen auf den Tag hin. Ich weiß, wenn man arbeitet, 12-Stunden-Tage, 17-Stunden-Tage, das sind für selbstständige, freiberufliche Menschen zum Beispiel normal oder für Führungskräfte auch. Und da geht es wirklich darum, die Sensibilisierung herauszuarbeiten und zu sagen, okay, nach einer bestimmten Zeit mache ich 5 Minuten Auszeit, höre 5 Minuten Meditation, mach 5 Minuten Meditation, das hilft tatsächlich. Oder höre Affirmationen in der Früh beim Zähneputzen oder geht halt direkt nach einem harten Arbeitstag walken oder laufen oder macht einen anderen Ausdauersport, denn das unterstützt zum Beispiel mich auch, meine Power umzusetzen und die immer zu behalten und auch nicht einfach nur zu strugglen.
Ja,
Und das
absolut.
ist mein größter Tipp.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für dieses schöne Gespräch. Toll,
Ich
dass
danke.
wir auch ein bisschen Revoluzer waren. Mir Spaß.
Gemerkt. Mein Verleger sagt das auch immer. Also
Genau, du hast noch ein Buch.
genau. Tatsächlich gibt es ein Buch über meine Lebensgeschichte. Mama brennt. Also wer das kaufen möchte, erfährt ein bisschen mehr über meine Lebensgeschichte.
Genau. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, meine Liebe.
Ich danke dir und bis bald.
Genau,
Ciao.
bald.